Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 27. AbtreibungsgegnerInnen. Mit Eike Sanders.
Hallo Eike, du warst zwar schon mal im Podcast zu Gast, aber die Startfrage muss sein. Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Mein Name ist Eike Sanders. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, arbeite auch als freie Journalistin, als Bildungsreferentin und recherchiere seit nunmehr knapp 20 Jahren zu Gender, vor allen Dingen in der Extremrechten. Ich bin auch Mitglied von NSU Watch und vom Autorinnenkollektiv Feministische Intervention. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der sogenannten Lebensschutzbewegung, also christlich-fundamentalistisch geprägten, organisierten Abtreibungsgegnerinnen als Teil der Extremrechten.
Und AbtreibungsgegnerInnen sind auch heute unser Thema. Und zum Start würde ich dich einfach mal bitten, gib den Zuhörenden einen Überblick über die politische Strömung der AbtreibungsgegnerInnen. Wie sieht sie aus? Wer sind die wichtigsten Player im deutschsprachigen Raum?
Also wir verstehen als Lebensschutzbewegung, also wir sagen das natürlich in Anführungszeichen, das ist eine Selbstbezeichnung, verstehen wir eine Bewegung, die ein gemeinsames Ziel teilt, nämlich Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten oder zu verunmöglichen. Das ist ein Feld oder eine Bewegung, die aus verschiedenen Akteuren gespeist wird. Wir haben 2014, als wir uns das erste Mal gemeinsam, also ich mit dem Kollegen Uli Jentsch und Felix Hansen rangesetzt haben, wir haben ein Buch geschrieben, Deutschland treibt sich ab. Da haben wir so versucht, mal so einen Zwischenstand zu machen. Also wir hatten die so schon auf dem Schirm als gesellschaftlichen Akteur in Deutschland seit den 70er Jahren in Westdeutschland. Da haben wir so 60 Organisationen gezählt, die tatsächlich Lebensschutz als Teil ihres Vereinszwecks im Namen oder in der Satzung haben. Das ist natürlich ein unglaublich großes Spektrum von, naja, ein eingetragener Verein, der irgendwann mal mit 7 Leuten gegründet wurde, eigentlich aber nur aus einem aktiven Ehepaar besteht, bis hin zu einer großen Organisation, wie die größte in Deutschland, wird wohl die Aktion Lebensrecht für alle sein, Alpha, mit nach Eigenangaben 11.000 Mitgliedern. Das sind die Akteure, die sozusagen, wir nennen sie explizite Gruppen, sind. Dann, wie es eine Bewegung ausmacht, kommen andere Akteure dazu, die vielleicht eigentlich einen anderen Zweck haben, aber an diesem Ziel eben gemeinsam mitarbeiten. Das sind dann in Deutschland, aber auch international, vor allen Dingen auch die Kirchen, also die katholische Kirche, bei dem im protestantischen Spektrum eher die Freikirchen, evangelikale Gemeinden. Und dann aber auch so ein Spektrum aus dem, was wir der neuen Rechten zuordnen würden, also auch Publikationsorgane wie die Wochenzeitung Junge Freiheit und Blogs, verschiedene andere christliche Vereine und große, auch teilweise internationale Organisationen. Das ist so das Spektrum, was wir dann als Lebensschutzbewegung bezeichnen oder was man auch als Anti-Choice-Bewegung, also als in Gegnerschaft zu dem Zugang zu einer freien Entscheidung über Schwangerschaftsabbrüche bezeichnen kann.
Nur ganz kurz eine Verständnisfrage. Das heißt, diese AkteurInnen sind jetzt ideologisch gesehen nie nur AbtreibungsgegnerInnen, sondern eingebettet in ein Weltbild, das zumindest, sagen wir mal, als stark konservativ umschrieben werden kann.
Ja, wir würden auf jeden Fall sagen, oder wir haben das so beschrieben, dass der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche sozusagen auch ein Vehikel ist, an dem ein Kulturkampf geführt wird, an dem ein Weltbild transportiert wird, was selbstverständlich andere Ideologie-Elemente beinhaltet. Also eine krasse Zweigeschlechtlichkeit, eine Heteronormativität, ein Frauenbild oder ein Menschenbild, wo Sexualität an Reproduktion gekoppelt ist. Eine Gegnerschaft gegen das, was als sexuelle Revolution bezeichnet wird, also 1968 auch als Chiffre, wann sich ganz stark abgearbeitet wird, wo es dann auch sehr viele Überschneidung in Ideologien des Antikommunismus und Anti-Links gegen den Kulturmarxismus gerichtet, gegen Political Correctness gerichtet und so weiter geht. Das fängt dann auch manchmal an, so verschwörungsideologische Züge anzunehmen. Genau, also das, was dann eben auch diese Verbindung schafft und ihre politische Heimat in sozusagen einem großen Feld, was wir als eher konservative Rand bezeichnen würden.
Das klingt jetzt vielleicht etwas technisch, aber ich finde das immer spannend. Du hast gesagt, Untersuchung in Westdeutschland. Gibt es also regionale Spezifika oder haben wir es mit einem bundesweit recht gleich verteilten Phänomen zu tun?
Also genau, wir haben nicht nur Westdeutschland untersucht, aber die Bewegung hat sozusagen ihre Gründungsphase, also sicherlich auch mit Kontinuitäten, die weiter zurückreichen, aber da, wo die ersten expliziten Lebensschutzorganisationen gegründet wurden, auch international, aber eben auch in Deutschland, waren die 70er Jahre in Westdeutschland. Das hängt natürlich auch mit der Geschichte der DDR und da natürlich auch der Frauenpolitik oder Gleichstellungspolitik, die eben auch tatsächlich reproduktive Rechte umfasst hat, zusammen. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt aktive Gruppen in Ostdeutschland. Das ist auch nochmal spannend, sicherlich aus einer soziologischen Perspektive genauer zu untersuchen. Ansätze gibt es da. Genau, also die Gruppen sind breit gestreut und die regionalen Unterschiede machen sich in Deutschland, was ja natürlich die Besonderheit hat, dass es zwei große Konfessionen im Land repräsentiert hat oder präsent hat. Da zeigt sich auch, wie die Lebensschutzgruppen dort aktiv sind. Also eine Gruppe wie KALEB zum Beispiel, das ist eine Abkürzung für Kooperative Arbeit und Leben ehrfürchtig bewahren. Das ist die erste Lebensschutzgruppe, die nach der Wende in Ostdeutschland gegründet wurde. Die haben da den Stronghold. Da sieht man auch, dass da eine unterschiedliche Arbeitsweise ist. Die sind eher evangelikal geprägt meistens oder in evangelikalen Gemeinden verankert, machen aber viel mehr so soziale Arbeit, während in Südwestdeutschland die katholische Kirche natürlich auch traditionell da so ein bisschen auch für die Gruppen Platzhirsch ist oder beziehungsweise da die Heimat ist und gleichzeitig aber auch viele Kämpfe, innerkirchliche Kämpfe stattfinden. In der evangelischen Kirche schon länger, in der katholischen Kirche spitzt sich das auf jeden Fall auch zu.
Daran direkt anknüpfend, du hast auch vorhin vom Feld gesprochen und eben nicht nur von AkteurInnen. Das finde ich spannend und daher die Frage, wie agiert denn dieses Feld? Haben wir es mit etwas Bewegungsförmigem zu tun, sprich viele Demos und Infostände? Oder ist es eher dieser sozialarbeiterische Aspekt mit dem Ziel von Community Building nach innen? Oder sind es vielleicht unsichtbare Gruppen, die dann Lobbyarbeit leisten?
Also wir haben tatsächlich, würde ich sagen, eigentlich alle Aktionsformen oder Methoden des politischen Aktivismus, die wir kennen. Also tatsächlich, wir haben die großen Demos, also einmal im Jahr den großen Marsch für das Leben. Seit, ich glaube, der war jetzt zum 21. Mal in Berlin. Inzwischen machen die es zeitgleich auch in Köln. Aber es gibt auch kleinere Demonstrationen oder Märsche für das Leben oder mit früher 1000-Kreuze-Märsche in anderen Städten. Es gibt Gebetsvigilien, also tatsächlich dann so eine lokalere, sehr katholisch geprägte Form. Wie gesagt, also so verschiedene Abstufungen oder Phänomene von Gemeindearbeit und sozialer Arbeit, dann eben genau auch so ein bisschen, was so die Leerstelle ist im ländlichen Raum, wo die Akteure reingehen und ein Angebot stellen, was vielleicht auch dann zum Beispiel in der sächsischen Provinz keine anderen Akteure stellen, worüber sie natürlich ihre Ideologie verbreiten und Netzwerke schaffen. Die klassische Lobbyarbeit gibt es auf jeden Fall. Das haben wir ja auch gesehen jetzt, als die Lebensschutzbewegung und die großen Verbände, also auch die Aktion Lebensrecht für alle, die Christdemokraten für das Leben, also eine Parteiunterorganisation der CDU, CSU, ganz klassische Lobbyarbeit gemacht haben, um die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zu verhindern. Also wo man auch gesehen hat, dass da eine Kampagne mit verschiedenen Akteuren, die genau wussten, wen sprechen sie an, wie spielen sie Pressearbeit, wie ist das Zusammenspiel mit Abgeordnetenreden, mit Pressereden. Das war hochprofessionell. Also wir haben da Akteure, die wirklich sich auch nochmal die letzten 15 Jahre krass professionalisiert haben, wo natürlich auch Geld hintersteht, wo internationaler Austausch hintersteht, der genau so eine Expertise dann auch verbreiten kann. Was sind erfolgreiche Strategien?
Anfang Juli 2025 wurde Frauke Brosius-Gersdorf auf Vorschlag der SPD als eine von drei neuen Verfassungsrichterinnen vorgeschlagen. Mehrere Rechtsaußen-CDUlerInnen kündigten an, das Paket nicht zu unterstützen, trotz Zusage der CDU-Spitze. Der Grund? Gersdorfs liberale Ansicht zur Abtreibung. Das Ganze wurde flankiert bzw. bekam Rückendeckung einer breiten rechten Kampagne, an deren Spitze verschiedenste sogenannte Lebensschutzorganisationen standen.
Eine Strategie, die dann in Deutschland in die Diskussion gekommen ist, ist auch die sogenannte Gehsteigbelästigung als das, was dann ja auch immer wieder öffentlich diskutiert wird. Also die Lebensschutzbewegung nennt es Gehsteigberatung. Also sie haben einerseits haben sie so Beratungsstellen, die nicht immer noch nach 218, 219 erforderlichen Beratungsschein ausgeben, aber das erstmal auch so ein bisschen nicht so rausstellen, also das heißt darauf auch sicherlich zielen, dass Leute, ungewollt schwangere Personen zu ihnen kommen, die sie dann davon überzeugen können, das Kind auszutragen, ohne Wenn und Aber. Und Gehsteigbelästigung, also tatsächlich das Beten vor einer Beratungsstelle oder einer Klinik oder einem Ort, wo Abtreibungen angeboten oder irgendwie ermöglicht werden und zu versuchen, auf die Leute, die da reingehen, hinzuwirken, an ihr Gewissen zu appellieren, für sie zu beten, sie moralisch unter Druck zu setzen. Das ist eine Aktionsform, die in vielen Ländern auch stattfindet und wo ja ganz viele juristische Auseinandersetzungen drumherum auch stattfinden. Also genau die Frage, muss es ein geschützter Raum sein? Ist da auch der Gesetzgeber verpflichtet, sogenannte Bannmeilen zu schaffen, damit Menschen, die in dieser ja doch vulnerablen Situationen unter Umständen sind, eben genau nicht mit so einer Meinung und so einer Propaganda belästigt werden, wenn sie auf dem Weg zu einer medizinischen Leistung sind. Ansonsten gibt es noch, wir finden es wichtig zu sagen, vielleicht auch, weil die Frage ist auch, wie das sich nochmal verändert im Aufschwung der extremen Rechten, in dem wir uns jetzt befinden, ist genau dieser Kampf explizit gegen politische Gegnerinnen. Also in den USA gab es, das ist auch schon länger her, aber es gab eine Zeit, wo tatsächlich Morde an Ärzten oder Beraterinnen in Abtreibungskliniken vollzogen wurden. Also es gab mehrere Tote und es gibt eine Androhung von Gewalt gegen politische Gegnerinnen, die als Abtreibungslobby geframed werden, wovon ich sozusagen auch schon Teil wäre, wo auch in Deutschland bestimmte Protagonisten halt so Listen führen. Also es wurde dann auch teilweise verboten, die öffentlich ins Internet zu stellen, aber wo so ein Narrativ ist, das sind unsere politischen Gegner, die haben Adressen, wenn es sozusagen zivil abläuft, dann wird gesagt, hier schreiben Sie Ihren Abgeordneten oder schreiben Sie da eine E-Mail hin und sagen Sie, dass das moralisch verwerflich ist, Kinder zu töten, dass es Mörder sind oder wie auch immer, wie bedrohlich das dann werden soll. Aber genau dieses, dass da tatsächlich einzelne Personen die Abtreibung anbieten oder die für das Recht auf Abtreibung besonders hervorstechen, eben auch in Fokus geraten, wo es wirklich handgreiflich oder bedrohlich wird, ist in Deutschland kein Vergleich zu den USA. Das muss man ganz klar sagen. Das hat da andere Züge angenommen und hat es sicherlich auch wieder. Aber es ist natürlich eine Gefahr, die wir immer sehen. Also wenn rechte Ideologien propagiert werden, ist ja immer die Frage, wann und durch wen setzt sich das in eine tatsächlich lebensbedrohliche Gewalt um.
Stichwort Campaigning und dem Aufruf, Abgeordneten zu schreiben. Wie ist denn die Resonanz in der deutschen Parteienlandschaft zu dem Anliegen der AbtreibungsgegnerInnen? Wer sind die klassischen Verbündeten? Wer ist auch überraschenderweise Verbündeter? Und unterscheidet sich das vielleicht auch einfach nach Flügeln in Parteien?
Das unterscheidet sich auf jeden Fall in den Flügeln. Also traditionell ist die CDU/CSU die politische Heimat der deutschen Lebensschutzbewegung immer schon gewesen. Es gab auch in der FDP eine Lebensrechtsuntergruppe. In der CDU gibt es die Christdemokraten für das Leben mit, ich glaube, die hatten so offiziell so 4.000, 5.000 Mitglieder. Man kann jetzt nicht feststellen, dass sie in der Gesamtpartei einen besonders großen Einfluss hätten. Es gab auch immer wieder öffentlichkeitswirksame Austritte von Protagonisten der Lebensschutzbewegung, also wie Martin Luhmann, dem Vorsitzenden des Bundesverbands Lebensrecht, der halt gesagt hat, wo ist das C in der CDU? Die sind mir nicht mehr christlich genug, die verwässern den Lebensschutz, ich trete aus. Das haben mehrere gemacht. Manche sind bei kleinen Splitterparteien, die ich persönlich immer sehr interessant finde, zu beobachten, sowas wie Partei Bibeltreuer Christen und die Abspaltung und Fusion, die sie dann haben. Aber tatsächlich sind sie politisch irrelevant, außer dass sie vielleicht manchmal noch Einzelnen eine, genau diese politische Heimat bieten, die dann in Abkehr von der CDU, CSU andere nicht mehr bieten. Und dann kommt natürlich die AfD seit 2013 ins Spiel, die ja schon immer einen christlich-fundamentalistischen Flügel hatte, also nicht den Flügel, sondern das christlich-fundamentalistische Netzwerk, auch mit der Gruppierung, die keine parteipolitisch anerkannte Gruppierung ist, die Kraft, also die Christen in der AfD. Auf der anderen Seite gibt es so wichtige Personen wie Beatrix von Storch, die ja auch oft auf dem Marsch fürs Leben zu sehen gewesen ist, keine tragende Rolle dort hat, wo sicherlich auch die großen Verbände, die auf diesen Demonstrationen eben versuchen, professionell aufzutreten, womöglich sogar fast säkular anzumuten, überparteilich, überkonfessionell zu sein, die sind immer in dieser Zwickmühle, wie hältst du es mit der AfD? Und man muss schon sagen, die haben die nicht umarmt, ne? Also da waren eher so Abgrenzungstendenzen und gleichzeitig eben genau diese Frage, was ist denn in einer Zeit, wo sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben, kann man jetzt nicht sagen, dass die Lebensschutzbewegung jetzt sich der AfD irgendwie an den Hals wirft und nichtsdestotrotz warten die auch ab. Also da ist jetzt keine Brandmauer, ne? Also das ist, glaube ich, auch klar, ja.
Das heißt aber, du würdest jetzt noch keine Konkurrenzkämpfe zwischen AfD und reaktionärem Flügel der CDU/CSU um die Gunst der AbtreibungsgegnerInnen sehen?
Naja, die Gruppe ist ja nicht, die ist nicht so monolithisch, ne? Also es ist eine Bewegung mit verschiedenen Akteuren. Die Frage ist eher, wie weit die innerhalb ihrer Bewegung die Grenzen ziehen. Also wen lassen sie auf die Bühne? Es ist eine heterogene Bewegung, aber nichtsdestotrotz hat sich der BVL, hat sich die Aktion Lebensrecht für alle mit ihr, also der BVL, der hat 13 Mitgliederorganisationen, glaube ich, oder vielleicht es wechselt auch manchmal so ein bisschen, so auch gerade von so Verbänden, die einflussreich sind, wie die Ärzte für das Leben, also halt auch so eine Berufsgruppen oder so. Die sind diejenigen, die erfolgreich die Lobbyarbeit gemacht haben, die diese großen Organisationen machen und die gucken natürlich, wen sie bei sich auf die Bühne lassen, ob sie es zulassen, dass Beatrix von Storch in der ersten Reihe ist, wo selbstverständlich eine Presse oder Beobachterin das krass skandalisieren oder halt sagen, ja, guckt, also wen ihr hier mitlaufen lässt und was aber innerhalb der Bewegung los ist, können wir schwer beurteilen. Ich glaube trotzdem, dass zumindest vor 5 bis 10 Jahren da einfach auch sehr viel Bewegung drin war, bestimmt auch noch ist, wo sich tatsächlich Leute fragen, wie halte ich es mit der AfD? Will ich mit denen laufen? Weil da sind auch christliche Fundamentalistinnen, aber da sind ja auch viele Leute, die wirklich so ein christliches Nächstenliebe-Menschenbild vertreten, die das ernst meinen, sozusagen mit vor Gott sind alle Menschen gleich, also die auch keinen Unterschied machen, welche Kinder abgetrieben werden, was ja ein Teil der Lebensschutzbewegung durchaus macht. Da ist eine Sollbruchstelle innerhalb der Bewegung, der eben genau auch an der Frage von Rassismus, von christlicher Nächstenliebe, von Flüchtlingshilfe, wo ja auch viele, viele Gemeindemitglieder ja auch in diesen karitativen Organisationen drin sind, Kirchenasyl und so weiter. Das meinen die ja auch ernst. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, vor dem die Bewegung steht, was sicherlich dazu geführt hat, dass das Mobilisierungspotenzial sich trotz des rechten Aufschwungs auch nicht stark vergrößert hat, ne? Also wenn wir uns die Demonstrationen ansehen, dann ist der Peak der Teilnehmendenzahlen, ich glaube, die meisten in Berlin haben wir 2016 und 2019 gezählt, so zwischen 5.000 und 6.000 Teilnehmenden. Also die selbst sagen immer sehr viel mehr. Aber wir zählen schon relativ akribisch. Da kommen die gerade gar nicht mehr hin, obwohl sie eigentlich, also man meinen könnte, dass sie viel mehr vom rechten Aufschwung profitieren sollten. Und ich glaube, das sind dann eben genau diese Spaltungslinien, wo sich die Bewegung selbst, aber auch die Gemeinden, die Kirchen, diese Kämpfe ja eben auch in diesen Organisationen geführt werden.
Dann bleiben wir kurz bei Parteien, schauen aber auf die andere Seite. Was rätst du denn progressiven Parteien in Bezug auf AbtreibungsgegnerInnen und ihr sehr breites Betätigungsfeld? Und könntest du das vielleicht unterscheiden für Bundes-, Landes- und auch kommunale Ebene?
Also erstmal würde ich schon ganz klar sagen, dass der Paragraph 218 abgeschafft gehört.
Der Paragraph 218 des Strafgesetzbuches besagt, dass Abtreibungen grundsätzlich rechtswidrig sind und nur in Ausnahmen und unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben. So ist der Abbruch nur innerhalb der ersten 12 Monate der Schwangerschaft straffrei. Außerdem muss sich die schwangere Person an staatlich anerkannten Stellen einer Beratung unterziehen. Zwischen dieser Beratung und dem Abbruch müssen wiederum mindestens 3 Tage liegen.
Die Tragweite davon, dass sozusagen im Gesetz verankert ist und auch jetzt die Koalition es nicht geschafft hat, also weder die Ampel noch die Große, den abzuschaffen oder nicht willens war, den abzuschaffen, lässt natürlich eine Tür offen oder also ja absichtlich so eine Frage wie reproduktive Rechte und reproduktive Selbstbestimmung, also tatsächlich ein Menschenrecht, da so sozusagen so einer politischen Auseinandersetzung ja vor die Füße zu werfen oder solchen Akteuren zum Fraß vorzuwerfen. Ne? Also ich find's tatsächlich ein Skandal und erschreckend, diese Aufmärsche zu sehen und sich mit diesen Leuten zu beschäftigen, die halt irgendwie meinen, über meinen und andere Körper irgendwie damit reden zu dürfen. Das heißt, da ist die Politik, finde ich, einfach mal auch wirklich irgendwie in der Verantwortung, also ja, seit Jahrzehnten, das wenigstens mal zu beenden. Also dann gibt es weitere Level der Auseinandersetzung. Wir beschäftigen uns seit 15, 18 Jahren mit der Bewegung, wo wir immer darauf stoßen, dass die nicht ernst genommen werden als Akteur. Und ich glaube auch, jetzt in der Zeit, wo man sicherlich sagt, ja, rechter Aufschwung, total krass, und da ploppen alle möglichen Sachen hoch. Christliche Funis sind vielleicht unser kleinstes Problem, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die gerade nicht die Leute auf die Straße bringen, heißt ja eben genau, und das haben wir bei Brosius Gersdorf dem Fall gesehen, heißt ja nicht, dass sie inaktiv sind. Das heißt ja nicht, dass sie nicht andere Kanäle bedienen, um auch auf die internationale Ebene zu sprechen zu kommen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Die haben sich professionalisiert, die haben internationale Netzwerke, wo sie eben auch gucken können, was funktioniert in anderen Ländern. Da ist ein unglaublich reger Wissens- und Ressourcenaustausch. Also das, was vor, wahrscheinlich ist es fast 10 Jahre her, als die Agenda Europe aufgedeckt wurde, so ein clandestines Netzwerk von wirklich einflussreichen Personen weltweit, die halt sich regelmäßig treffen und besprechen, wie sie sozusagen das demokratische Parteiensystem im christlich-fundamentalistischen Sinne unterhöhlen können und dafür sorgen können, dass europaweit der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen auf die eine oder andere Weise erschwert wird, wie die Ehe für alle abgeschafft wird, wie Transrechte, Zugang zu Medizin für Transpersonen und so weiter, wie das alles eingeschränkt wird. Das ist, wo Politik auch passiert. Und ich glaube, da braucht es auch eine klare Grenzziehung, also auch ein Verständnis dafür, wo das auch schon außerhalb eines demokratischen Spektrums ist. Weil ein Teil der Akteure, finde ich, kann man durchaus nachweisen, dass sie eher ein Staatsverständnis haben, der christlich-fundamentalistisch ist, also bis hin zu dem Wunsch, dass die Politik sich nach den 10 Geboten ausrichtet. Also nicht nach dem Grundgesetz, sondern nach den 10 Geboten. Und das sind nicht irgendwelche Spinner, sondern das sind Leute, die ja eben da Politik machen.
Und nochmal explizit für die kommunale bzw. lokale Ebene?
Da würde ich vor allen Dingen auch ja, wirklich stark machen, die nicht zu verniedlichen und nicht zu verharmlosen. Also es ist manchmal, es braucht so 2 Schritte mehr zu argumentieren, warum die vielleicht für ein demokratisches und geschlechtergerechtes Zusammenleben ein Problem sind, aber die muss man dann vielleicht auch mal gehen. Also man kann Informationen dazu finden für eine Einordnung und auch für eine Argumentation. Und genau, also da sind wie bei allen Ebenen, vor allen Dingen von Geschlechterpolitik, feministischer, antifaschistischer Politik auf den lokalen Ebenen, würde ich sagen, genau, dass es so eine Kombi ist aus Aufklärung und Grenzziehung. Also halt gucken, welche Räume man denen überlässt oder eben genau eher nicht überlässt, wo man reingeht, wo man Leute abholt, wo man Leute aufklärt und wo man auch aufpassen muss, welche Räume man ihnen ja aus eigenem Ressourcenmangel überlassen hat. Also um das sozusagen, ich bin überzeugt atheistisch, aber ich weiß, dass die Kirche, also auch dann im ländlichen Raum, auch in Ostdeutschland, ein wichtiger und ja auch schätzenswerter sozialer Akteur ist. Und da haben wir auf jeden Fall das Problem, dass auch da Räume offen gelassen werden an Vergemeinschaftung, an sozialen Angeboten, an karitativen Angeboten, wo halt Rechte aller Couleur und oder auch eben christliche Fundis reingehen und mit ihren Ressourcen ein Angebot schaffen können, was nicht mehr bedient wurde. Und da eben mit Ideologien reingehen, von denen nur einige profitieren, ne? Also das muss man dann auch ganz klar sagen. Wir haben ein Problem, wenn evangelikale Gemeinden übernehmen und transfeindlich, homofeindliche, misogyne, rassistische oder antisemitische Propaganda verbreiten innerhalb eines Netzwerks auf einer Gemeindeebene, wo eben dann kein Widerspruch da ist. Also es braucht Widerspruch, es braucht eine kritische Auseinandersetzung damit und dann eben an manchen Punkten auch klar eine Grenzziehung, ja.
Auf Kirche und Kirchengemeinden wollte ich auch noch zu sprechen kommen, beziehungsweise ist die letzte Frage des Podcasts ja immer, was Zivilgesellschaft tun kann. Und daher würde ich die Frage gern zweiteilen. Erstens, was würdest du explizit feministischen und antifaschistischen AkteurInnen raten, um im ganzen Thema wieder mehr Oberwasser zu bekommen? In der öffentlichen Auseinandersetzung steht Gefühl 218 ja nicht mehr zur Debatte. Das war ja mal anders. Zweitens, was würdest du progressiven Kräften, die religiös organisiert sind, raten, um in ihrer Gemeinde im Thema ein gutes Standing zu haben?
Was ich Menschen in den Gemeinden sagen würde, also tue ich mich schwer mit, ich bin davon nicht Teil, auch wenn ich mich schon lange damit beschäftige. Genau, also da würde ich schon sagen, klare Kante ziehen. Ich bin immer froh, wenn ich es beobachte und natürlich den Kampf annehmen, ne? Also den Kulturkampf, ne? Also der wurde da reingetragen und ich glaube, es ist wichtig, sich dem nicht zu entziehen. Und was ich dann eben allen, die sich auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen, ans Herz lege, ist tatsächlich auch zu begreifen, dass es auch über diese konkrete Frage hinausgeht. Also klar, wir müssen den 218 abschaffen und ich glaube, das ist ein wichtiger Kampf, den würde ich auch nicht aufgeben. Und das ganze Weltbild, was da aber mit verbunden ist, das ist auch ein Weltbild, was, also auch die Abtreibungsfrage betrifft uns alle, aber was Menschen auf unterschiedlichen Ebenen auch noch betrifft, ist dieses daran gehängte Weltbild. Also tatsächlich, was wollen die für eine Welt? Also die wollen eine zweigeschlechtliche Ordnung, wo die traditionelle Geschlechterordnung wieder herrscht. Die wollen bestimmte Rechte, Selbstbestimmung, eine Idee von Selbstverwirklichung auch wieder rückgängig machen. Die haben ein Demokratieverständnis, was an eine Religion gekoppelt ist in verschiedenen Abstufungen. Das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, das geht eben genau auch über die Frage von, habe ich Zugang zum Angebot, zum medizinisch sicheren Abbruch hinaus? Und als solche Fragen muss da eben auch genau die Grenze gezogen werden und zwar von allen. Also das heißt, ich würde wirklich auch sagen, da sind auch alle in der Pflicht, da sind auch Cis-Männer in der Pflicht. Es ist auch wichtig zu sehen und ich glaube, das ist sozusagen ein Erfolg, den ich die letzten Jahre auch gesehen habe in Berlin bei den Protesten gegen den Marsch fürs Leben, dass da auch schon ein sehr junges queer-feministisches Spektrum ist, also wo auch klar ist, Transrechte und reproduktive Rechte müssen auch zusammen gedacht werden. Die werden von der Lebensschutzbewegung zusammen verhandelt und teilen. Und die Antwort ist natürlich auch, ne, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, es ist eine patriarchale Gesellschaftsordnung, die da propagiert wird. Und es geht natürlich nicht nur gegen Menschen mit Gebärmutter, sondern ein Weltbild, was halt sehr viel mehr Menschen betrifft mit einer zweigeschlechtlichen Ordnung, in die wir alle repressiv eingeordnet werden. Es sind große gesellschaftliche Fragen, die dann eben auch heißen, dass es kein Nischenthema ist, dass es keine Partikularinteressen sind und wo eine Linke das nicht delegieren darf an die linken Flinter, sich damit auseinanderzusetzen. Die Realität ist ein bisschen anders, muss ich auch sagen, aber wünschen würde ich mir das anders, ja.
Ich bedanke mich bei Eike, dass sie erneut beim Podcast zu Gast war. Das war wieder ganz fabelhaft. Natürlich auch vielen lieben Dank an alle Zuhörenden. In den Shownotes findet sich ein Link zu Eikes Buch Kulturkampf und Gewissen – Medizinische Strategien der Lebensschutzbewegung. Auch in den Shownotes findet sich ein Link zu einem Artikel über Agenda Europe von den KollegInnen des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung. Ganz grundlegend finden sich beim GWI mehrere Publikationen zum Thema reproduktive Rechte.
Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 27, AbtreibungsgegnerInnen mit Eike Sandes. In der nächsten Folge reden wir mit Ismael Küpeli über die Ökütü-Bewegung in Deutschland, aka die Grauen Wölfe. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch.